Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Wahlkampf in Zeiten des Krieges, die Ukraine vor der Stichwahl um das Präsidentenamt. Umstrittenes Holocaust-Gedenken, wie Bürger in Amsterdam ein Mahnmal für die ermordeten Juden verhindern wollen. Und Abschottung statt Internationale. Die dänischen Sozialdemokraten und ihre verschärfte Einwanderungspolitik. Das sind die Themen an diesem Montag in Europa heute. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine am kommenden Sonntag muss Petro Poroschenko auf eine überraschende politische Wiederauferstehung hoffen. Die Umfragen sagen dem Amtsinhaber jedenfalls eine klare Wahlniederlage voraus. Und das, obwohl sein Herausforderer, der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj, bei der direkten Auseinandersetzung kneift. Poroschenko hatte Selenskyj für gestern Abend zu einem Rededuell ins Stadion von Kiew eingeladen, aber wie angekündigt erschien Selenskyj nicht.
Ich möchte keinen Videowettbewerb, ich bin ein kategorischer Gegner virtueller Kampagnen. Und damit diese Kunst des Kandidaten und der kreativen Agenturen aufhört, gibt es nur ein Mittel: Debatten.
Petro Poroschenko ohne Herausforderer gestern im Stadion von Kiew. Selenskyj wiederum steht angeblich am kommenden Freitag für ein Rededuell zur Verfügung. Dass der Wahlkampf bisweilen absurde Züge annimmt, passt gar nicht zur ernsten Lage in der Ukraine. Im Osten herrscht weiter Krieg und auch fernab der Front prägen dessen Folgen den Alltag, wie Florian Kellermann aus Kharkiv berichtet.
Marina Vorona steht an einem riesigen Holzrahmen, in dem Fäden aufgespannt sind, im Karomuster wie bei einem Maschendrahtzaun. Die 62-Jährige schneidet Stofffetzen entzwei und flicht sie ein. So entsteht nach und nach eine Art Teppich in den Tarnfarben des Militärs. Niemand macht so große Netze wie wir hier in Kharkiv. Wir machen zunächst 3 einzelne Stücke, die wir dann noch zusammennähen. 6x5 Meter wird das Netz groß. Es wird einen ganzen Panzer abdecken können. Schon 4 Jahre lang weben wir hier und weben und weben. Der Teppich geht bald an die Front. Marina Vorona zeigt das Lager in einem anderen Raum. Hier stehen ganze Säcke von Rohmaterial und zwischendrin kleine, handgemachte Stoffpuppen. Kinder haben sie hergestellt, um die Soldaten zu erfreuen. Der ukrainischen Armee zu helfen, ehrenamtlich, ist für Marina Vorona selbstverständlich. Russland stehe hinter den sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk, sagt die Sportlehrerin. Die Ukraine müsse sich verteidigen. Der Krieg bestimmt auch, wen sie am 21. April wählen wird. Ich werde für Petro Poroschenko stimmen, den amtierenden Präsidenten. Er ist nicht ideal, ich weiß, aber er hat eine schlagkräftige Armee aufgebaut. Nur er wird uns als Präsident vor Russland schützen. Dass Poroschenko die Korruption nicht bekämpft, dass es in seinem engsten Umfeld Skandale gibt, das zählt für Marina Vorona im Moment nicht. Von Kharkiv bis zur Frontlinie sind es 200 Kilometer und doch kommt der Krieg immer wieder hierher. Erst in der vergangenen Woche trauerten die Kharkiver in der Innenstadt um eine Soldatin. Jana Cervona hatte sich freiwillig gemeldet. Sie starb in einem Artilleriegefecht im Luhansker Gebiet Anfang April. Spürbar ist der Krieg auch am südlichen Stadtrand. Hier steht eine Containersiedlung für Binnenflüchtlinge aus dem Donezbecken. Deutschland hat sie aufgebaut und eigentlich ist ihre technische Lebensdauer abgelaufen. Genau seit 1 Jahr und 10 Monaten. Lena Timoschowa sitzt im Pyjama vor ihrem Container. Die 39-Jährige lebt seit fast 4 Jahren hier. Bei manchen ist der Boden schon durchgebrochen. Bei uns, toi toi toi, hält er noch. Bei anderen tropft es auch bei Regen schon durchs Dach. Das Ganze war eben für eine Übergangszeit gedacht, aber wir sitzen hier fest. Denn eine Wohnung in der Stadt kann sich die Familie mit ihren drei Kindern nicht leisten, obwohl Lenas Mann Serhi eine Anstellung als Lagerarbeiter hat. Die beiden verfolgen den Wahlkampf, aber überzeugt habe sie kein Kandidat, sagt Serhi. Ich vertraue nicht einmal dem amtierenden Präsidenten. Wenn er ein anständiger Mensch wäre, hätte er den Krieg doch längst beendet. Vielleicht macht es ein anderer besser. Ob sie also für Volodymyr Zelensky, den Herausforderer, stimmen würden? Die beiden wissen es nicht. Als Schauspieler gefalle er ihnen. Aber das höchste Amt im Staat trauen sie ihm eigentlich nicht zu. Viele Ukrainer können durch den Krieg überhaupt nicht wählen. Das gelte für die Bewohner der Gebiete, die von sogenannten Separatisten kontrolliert werden, sagt die Charkiwer Journalistin Hanna Sokolova. Sie müssten sich dafür extra umregistrieren, aber das wird kaum einer von ihnen machen. Die Menschen dort haben auch so genug Probleme. Die Älteren zum Beispiel müssen jeden Monat den beschwerlichen Weg über die Frontlinie nehmen, um ihre Renten zu bekommen. Da werden sie kaum noch einmal kommen, um ihre Stimme abzugeben. So normal die Präsidentenwahl in der Ukraine also auch scheinen mag, sie findet unter besonderen Umständen statt. Der Krieg drückt ihr seinen Stempel auf.
Wählen in Zeiten des Krieges, eine Reportage aus Charkiw von Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann. Rund 140.000 Juden lebten 1940 in den Niederlanden. Mehr als 100.000 wurden durch die Nationalsozialisten in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Es gibt in Westeuropa kein anderes Land, das einen so hohen Prozentsatz seiner jüdischen Bevölkerung durch den Holocaust verloren hat. Das niederländische Auschwitz-Komitee würde gerne mit einem Mahnmal in der Hauptstadt Amsterdam dieser Opfer gedenken. Einmütig hat der Stadtrat den Plänen des Star-Architekten Daniel Liebeskind zugestimmt. Doch jetzt wollen die Bürger das Projekt verhindern. Es geht dabei auch um 24 Bäume. Kerstin Schweighöfer über das Projekt und die Kritik daran.
Hier soll es gebaut werden, das nationale Holocaust-Monument, erklärt ein alter Mann, der auf einem Grünstreifen mit Bäumen gerade seinen Hund spazieren führt. Genau hier, auf diesem Teilstück der Weserstraat, zwischen zwei Grachten mitten im jüdischen Viertel von Amsterdam. Seinen vollen Namen will der 67 Jahre alte Rentner lieber nicht nennen. Nur, dass er Rudolf heiße und zu den Gegnern dieses Projekts gehöre.
Was ich davon finde, ich habe keine Worte für.
Ein Mahnmal aus 102.000 Backsteinen soll Star-Architekt Daniel Liebeskind hier errichten. Ein Backstein für jedes niederländische Holocaust-Opfer mit eingravierten Namen. Von oben betrachtet sollen die Backsteinmauern die vier hebräischen Buchstaben des Wortes Gedenken bilden. Ein Labyrinth aus Namen, so Liebeskind, fast 400 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch. Rentner Rudolf kann darüber nur den Kopf schütteln. Ich bin absolut nicht antisemitisch. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe eine jüdische Freundin, die ist auch vehement dagegen, weil dieses Monument viel zu kolossal für diesen kleinen Ort ist und weil diese Grünzone hier dann verschwinden muss. Wir haben schon so wenig Grün in Amsterdam.
Bleib von dem letzten Stück Grün von der Weserstraat ab.
Die 24 Bäume hätten eigentlich schon längst gefällt werden sollen. Doch das haben die Gegner mit einer einstweiligen Verfügung verhindert. Unbegreiflich, so Jacques Grieshaver, Initiator des Projekts und Vorsitzender des niederländischen Auschwitz-Komitees.
Heel teleurgesteld.
Wenn das so weitergeht, sind bis zur Realisierung dieses Projekts alle Angehörigen der Opfer tot. Denn eigentlich sollte das Mahnmal schon seit mehr als 10 Jahren stehen. Allerdings etwas weiter nordöstlich, in einem kleinen Park. Dort jedoch befindet sich bereits ein Denkmal, das Auschwitz-Monument des niederländischen Künstlers Jan Wolkers. Das würde durch das kolossale Liebeskind-Mahnmal regelrecht erdrückt werden, fanden die dortigen Anwohner und leisteten erfolgreich Widerstand. worauf ein neuer Standort gesucht wurde, die Vesperstraat, mit dem bekannten Ergebnis. Auch dort begannen die Anwohner zu protestieren, zur großen Enttäuschung von Architekt Daniel Liebeskind.
Well, it's very disappointing.
In einer Zeit von zunehmendem Antisemitismus und Rassismus dürfe die Judenverfolgung nicht vergessen werden. Hier werde versucht, die Erinnerung auszulöschen. Und ohne Erinnerung, so Liebeskind, gebe es keine Zukunft. Aber, so stellt Petra Katz klar, Mahnmalgegnerin und Vorstandsvorsitzende der Anwohnervereinigung des Viertels,
omdat veel mensen ook uit de buurt,
wir sind nicht gegen das Denkmal, wir sind gegen den Ort und die Art und Weise, wie das Projekt zustande kam. Es gehe zwar um eine private Initiative, so die Mahnmalgegner, aber eben im öffentlichen Raum, realisiert mit öffentlichen Mitteln. Stadt und Regierung wollen den größten Teil der Baukosten, insgesamt 14,6 Millionen Euro, übernehmen. Hätten die Anwohner da nicht stärker einbezogen werden müssen? Verlangt das EU-Recht in einem solchen Fall nicht das Ausschreiben eines Wettbewerbs? So wie in Berlin, wo Wettbewerbssieger Peter Eisenman schließlich das Denkmal für die ermordeten Juden Europas bauen durfte. Eine Antwort auf diese Fragen gibt Ende Mai der Richter in einem weiteren Verfahren, das die Mahnmalgegner eingeleitet haben. Bis dahin müssen die 24 Bäume auf dem Grünstreifen stehen bleiben. Und bis dahin übt sich Initiator Chrishafer vom niederländischen Auschwitz-Komitee in Geduld. Amsterdam werde das Holocaust-Mahnmal von Liebeskind bekommen. Da ist er sich ganz sicher.
Es wird kommen, sicher weten, absolut.
In Amsterdam versuchen Anwohner, den Bau eines Holocaust-Mahnmals zu verhindern. Die Hintergründe waren das von Kerstin Schweighöfer. Noch vor dem Sommer müssen die Dänen ein neues Parlament wählen. Wenn die Dinge bleiben, wie sie sich gerade abzeichnen, dann steht das Land vor einem Machtwechsel. Das ist insofern erwähnenswert, als in Dänemark ausgerechnet die Sozialdemokraten vor einem Wahlsieg stehen. Jene politische Richtung also, die zwar Europa über Jahrzehnte geprägt hat, aber in vielen EU-Staaten derzeit ums politische Überleben kämpft. Dass das in Dänemark derzeit nicht so ist, verbinden Beobachter vor allem mit einem harten Schwenk in der Einwanderungspolitik. Es sollen möglichst wenige neue Migranten nach Dänemark kommen. Und wer schon da ist, soll sich anpassen, sagen die Sozialdemokraten heute. Jana Sinram über einen Kurswechsel und die Folgen.
Hi, hast du bestimmt, wer du gestemmt hast, den ersten Fallsinnsfall?
Ja.
Ja?
Ich bin auch gegen jeden
Fall. Hey, Helioden.
Wahlkampf ist in Dänemark auch jetzt im Frühling noch eine ziemlich kalte Angelegenheit. Jakob Thiemann steht vor einem Supermarkt im Kopenhagener Stadtteil Amager. Es weht ein eisiger Wind. Thiemann trägt eine rote Jacke mit dem Logo der Sozialdemokraten. Langsam werden auch seine Nase und die Hände rot. Er geht auf einzelne Passanten zu, verteilt Ballons an Kinder, sagt seinen Spruch auf. Bald ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Ich kandidiere für die Sozialdemokraten.
Da ist noch ein Wahl zum Europaparlament.
Ja, da.
Ich stelle auf für Sozialdemokratie.
Also, würde gerne einen Ballon.
Thiemann wirkt nicht wie ein Berufspolitiker, eher wie ein Lehrer auf Klassenfahrt, sein eigentlicher Beruf. Seit einigen Jahren engagiert sich der 46-Jährige in der Partei. Es ist seine erste Kandidatur. Auf Platz 6 der Liste hat er nur Außenseiterchancen. Wenn es gut läuft, bekommen die Sozialdemokraten 4 Sitze im Europaparlament. Thiemann geht es vor allem um soziale Gerechtigkeit und die Arbeitsmarktpolitik.
Das Wichtigste ist für mich, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der funktioniert. Wir haben im Moment ca. 17 Millionen Arbeitslose in der EU, viele junge Leute ohne Zukunft. Das müssen wir lösen. Und wir müssen uns gemeinsam für unsere Außengrenze einsetzen. Die Herausforderung, vor der wir in Dänemark stehen, die gibt es ja auch im Rest von Europa. Und das ist die Migration.
Overfor i Danmark er også den udfordring vi står overfor i resten af Europa. Det er jo migration.
Die dänischen Sozialdemokraten setzen sich für eine starke Begrenzung der Zuwanderung ein. Gerecht und realistisch, so haben sie ihr Strategiepapier überschrieben. Niemand soll mehr einen Asylantrag an den dänischen Grenzen stellen dürfen. Stattdessen soll es Auffangzentren für Asylsuchende in Nordafrika geben, wo über Anträge entschieden wird. Erfolgreiche Bewerber kämen dann in ein Flüchtlingslager der Vereinten Nationen. Nach Dänemark dürften sie, wenn überhaupt, nur noch per UNO-Quote. Jakob Thiemann ist zwar nicht in allen Punkten auf einer Linie mit seiner Partei.
Aber ich glaube, dass diese Politik eine logische Folge davon ist, dass wir uns in der EU gemeinsam um unsere Grenzen kümmern. Es mag sein, dass das nicht besonders toll aussieht, das finde ich ehrlicherweise auch nicht. Aber wir können kein spontanes Asyl in einzelnen Mitgliedsländern dulden. Das ist eine gemeinsame Sache der EU.
Da wir simpelthen nødt til at være fælles om det her i EU.
Men det er noget, som jeg støtter op om. Hvis hun begynder at sige, at vi skal fjerne topskatten.
Auch Mette Reismann ist mitten im Wahlkampf. Mit vier anderen Politikern sitzt die Folketing-Abgeordnete auf dem Podium in einer Kopenhagener Kneipe und diskutiert über die Frage, ob die Monarchie in Dänemark abgeschafft werden sollte. Reismann ist 55 und wirkt neben den anderen Teilnehmern entspannt und selbstbewusst. Seit 2011 sitzt sie für die Sozialdemokraten im Parlament und kandidiert auch dieses Mal wieder. Mit guten Chancen, denn Umfragen sehen die Sozialdemokraten bei rund 28%, etwa 10% vor der regierenden liberalen Venstre-Partei. Der Abstand zu den Rechtspopulisten ist noch größer. Mette Reismann.
Ich glaube, die Mitte kann fast 200.000 Stimmen von der Dänischen Volkspartei zurückgewinnen. Das sind wahnsinnig viele. Die gehen nicht alle an die Sozialdemokraten, sondern auch noch weiter nach links an die Sozialistische Volkspartei. Aber wir bekommen viele Stimmen zurück. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir angefangen haben, die Sorgen rund um die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ernst zu nehmen.
Seit ihrer Gründung Mitte der 90er Jahre macht die Dänische Volkspartei den Sozialdemokraten Konkurrenz bei ihren traditionellen Wählern aus der Arbeiterschaft. In sozialpolitischen Fragen, vor allem aber mit einer rigorosen Ausländerpolitik. Permanente Grenzkontrollen und eine Einschränkung der Religionsfreiheit zur Bekämpfung des politischen Islam zählen zu ihren Forderungen. Inzwischen traue sich auch ihre Partei klar zu formulieren, dass Dänemark nicht alle Menschen aufnehmen könne, sagt Reismann.
Und das finde ich auch richtig.
Und das halte ich für richtig. Denn in Dänemark sind wir nur 5,7 Millionen Menschen. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft beruht auf einer großen Homogenität. Wir sind auch ein reiches Land, das weiß ich, aber wir sind ein kleines Land. Und wir wollen, dass diejenigen, die kommen, vernünftig integriert werden können.
Deshalb wollen die Sozialdemokraten nicht nur die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, sondern auch eine jährliche Obergrenze für Immigranten aus nicht-westlichen Ländern durchsetzen. Bis zur Parlamentswahl wird Mette Reismann jeden Samstag im Kopenhagener Stadtteil Valby auf der Straße stehen, Flyer verteilen, mit Bürgern diskutieren. Im Falle eines Sieges wollen die Sozialdemokraten alleine eine Minderheitsregierung bilden. Das hat Parteichefin Mette Frederiksen schon angekündigt. Ihre Mehrheiten für einzelne Vorhaben würde sich die Partei in den anderen politischen Lagern suchen. In Einwanderungs- und Asylfragen würde sie wohl hauptsächlich mit der jetzigen Regierung und auch mit der Dänischen Volkspartei zusammenarbeiten.
So. Når du spørger mig om vi er Dansk Folkeparti light.
Aber wenn Sie mich fragen, ob wir eine dänische Volkspartei light sind, nein. Ich finde, wir Sozialdemokraten haben durchaus Empathie für Flüchtlinge. Aber wir sind auch realistisch und wir nehmen unsere Verantwortung ernst für die Bevölkerung, über die wir uns in erster Linie Gedanken machen sollten. Und das sind die Dänen.
Over for den Bevölkerung, som vi nu først og fremmest skal tage os af, og det er danskerne.
Die restriktive Flüchtlingspolitik der Sozialdemokraten zum Auftakt unserer Serie über die Grenzen der Integration in Dänemark. Eine Reportage war das von Jana Sinram. Morgen geht es dann um eine umstrittene Einbürgerungszeremonie. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin, unter anderem mit dem umstrittenen Thema Selbsttötung, wie in Belgien ein katholischer Orden in Ausnahmefällen psychisch Kranken ihren Todeswunsch erfüllt, gegen den Willen des Vatikans. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.